wenn ich noch einmal eine Verfilmung von dieser Szene sehe, wenn die Eltern erschossen werden, dann schmeiße ich mich aus meinem Fenster einen halben Meter in den Vorgarten. Also wirklich.
Hell yeah! Hell no!
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hell Yeah, Hell No. Ich sitze heute hier mit Stefanie.
Moin moin.
Mit Aurelia.
Hi.
Und ich bin Katharina und damit wäre das Trio komplett. In der Folge heute wollen wir gerne über unsere persönliche Hassliebe zu bestimmten Tropes oder Klischees sprechen. Was ist ein Trope? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, ein wunderschöner englischer Begriff, der sich hier eingeschlichen hat. Für alle, die es nicht kennen, darunter versteht man in der Regel eine bestimmte Art von erzählerischer Struktur oder einem Muster oder einem Thema, das in Filmen, Büchern, Games, Serien und allen anderen Geschichten immer wieder gerne aufgegriffen wird. Und wir drei sprechen heute erstmal über drei verschiedene dieser Klischees und warum wir sie lieben und auch ein bisschen hassen und vielleicht auch ein bisschen mehr hassen. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
Vielleicht haben wir ja ein Ranking.
Ja.
Oh Gott.
Dann von dem beliebtesten zum schlimmsten oder so. Man will ja immer das promoten, was man selber gut findet. So. Und ich würde sagen, Steffi fängt einfach mal an. Was ist eins deiner Lieblingshass- Tropes.
Ja, also das, was ich nicht total hasse, auch wenn ich mir damit selber auch von Nerven gehe, ist tatsächlich der Trope oder der Tropus des Aloof Ally. Also Aloof heißt so viel wie distanziert und Ally der Verbündete dann auf Englisch, also der distanzierte Verbündete. Und das ist etwas, was in so vielen Serien, Filmen und Büchern vorkommt, dass man das Gefühl hat, man müsste es eigentlich nicht noch betonen. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie fahre ich immer wieder auf die Typen oder Mädels ab, die diesen Tropus erfüllen. Und wenn man sich dann genau anguckt, warum kommt dieser Tropus dabei heraus? Also ich weiß zum Beispiel früher bei Sailor Moon, um mal ganz, ganz tief zu graben in meinen allerersten Serien, die ich geguckt habe als Kind, bei Sailor Moon war es halt Tuxedo Mask. Der Aloof Ally hat das Potenzial, Feind oder Freund zu sein. Man weiß es erst nicht. Man weiß auch nicht, wann er vorbeikommt, um quasi den Tag zu retten. Er ist kein Teil des regulären Teams an Helden und Heldinnen. Und Tuxedo Mask taucht dann immer wieder auf. Und alle fragen ihn immer, kommst du wieder? Wer bist du? Und hilfst du uns? Und er gibt immer ganz ausweichende Antworten, so nach dem Thema, hey, ich war gerade eh in der Nähe oder ihr habt mich eh gebraucht, aber ich gehe dann auch mal wieder, tschüss, bye, bye. Und dann wurde es später noch auf die Spitze getrieben mit Sailor Uranus und Neptun beispielsweise, wo man auch eine Kritik quasi an diesen Hauptfiguren gesehen hat. Die waren nämlich der Ansicht, dass Sailor Moon und Co. grundsätzlich alles total falsch handhaben, dass sie naiv sind, weinerlich sind, kleine Kinder. Und dann so ein bisschen kontrastiert haben, um auch einmal sich herauszuheben, als wir sind was Besseres. Aber okay, wir sind jetzt gerade da, wir helfen euch ein bisschen und dann gehen wir auch wieder. So, und auch hier, wie bei Tuxedo Mask, am Ende waren sie dann halt doch Verbündete. Kann halt aber auch unterschiedlich ausgehen. Also das kann auch ein Feind sein. In diesen beiden Fällen ist es aber gut ausgegangen. Ich glaube, das mag ich auch am liebsten. So dieses distanzierte Kühle und dann am Ende, ach, du bist doch dabei, gib's zu, du magst uns. Ja, okay. Und du hilfst uns wieder, ja, okay.
Gib's zu, du magst uns.
Ja, ja, halt diese Heldengruppe oder
ja,
so.
Ja, ja, klar, ne? So. Ich weiß, was du meinst, aber es war jetzt gerade schön formuliert.
Ja, und deswegen, und das, also sobald ich das wieder erkenne, dass es kommt, das ist immer so, ach nein, nicht schon wieder, weil ich weiß genau, wie es enden wird. Ich werde die Person sowieso die ganze Zeit am meisten mögen, fast egal, was diese Person macht. Und immer wieder Entschuldigungen suchen, ja, vielleicht kommt er oder sie ja wieder und oh, das klappt bestimmt und ach, lasst uns optimistisch bleiben.
Ja, ich kenne ja natürlich nicht nur bei Sailor Moon dieses Trope, aber da finde ich, das ist echt am prominentesten. Das hat so ja echt was Reizbares, also sowas was Reizbares, Gott, Agathe. Irgendwas, was so interessant und anziehend ist, weil es halt immer so, das ist so ein bisschen wie mit so Liebesbeziehungen, mit so Shippings, die nicht zustande kommen, glaube ich. Das ist so dieses, eigentlich wisst ihr tief innen drin, dass ihr euch mögt und jetzt kommt doch endlich mal klar, bitte.
Ja, irgendwie schon, ja, aber so auf so einer freundschaftlichen und heldenhaften Ebene, genau.
Mhm. Wobei, wenn wir schon über Shippings reden, vermutlich werden die auch alle geschippt.
Ja, natürlich.
Erfahrungsgemäß werden die dann immer geschippt, ohne Ende, und es ist dann irgendwann weird. Das nur mal kurz am Rande.
Letzten Endes gibt es von allem Shippings.
Ja, ja klar, sowieso. Ich sag nur dieses komische, was ich habe neulich ja dieses Video auf YouTube gefunden, wo sie sich die Mühe gemacht haben, Harry Potter und die Schöne und das Biest zusammenzuschneiden und ein Bell-Lord-Voldemort-Ship daraus zu machen. Das war ganz, ganz schrecklich.
Das ist noch harmlos.
Ja, aber das zu sehen auch noch in visuell war irgendwie, dass ich wusste nicht, ob ich schlafen kann hinterher.
So. Soll ich dich jetzt verstören und dir erzählen, dass auch Snape und Hermine geschippt werden?
Ah.
Ja. Boah.
Ja, nee, wie heißt, es gibt doch so einen herrlichen Namen, gerade im Harry Potter-Universum, wenn irgendwie die Pärchen, so wie Brangelina, für Hermine und Draco, wenn die geschippt werden. Draymoni oder sowas?
Keine Ahnung, ich kenne nur Drarry.
Das war schon so das Härteste, was ich noch mitgenommen habe, aber. Wobei bei Sailor Moon das mit dem Shippen ja sogar dann Kanon war, ne? Weil Tuxedo Mask war ja dann auch noch der Love Interest von Sailor Moon.
Das stimmt. Und Sailor Uranus und Neptun wurden nicht nur miteinander geschippt, was obvious as hell war, aber vor allem obvious, sondern halt auch mit den anderen Kriegerinnen halt auch immer mal wieder irgendwie, was weiß ich, also mit Sailor Jupiter oder so oder Sailor Mars und so. Und Sailor Moon war ja immer für Tuxedo Mask reserviert, das ging ja dann nicht, aber... Ja, das, wo dieser Trope auch vorkommt, aber wo es mit dem Shippen echt nicht geht, ist tatsächlich in Watchmen, dem Film. Ich habe die Comics leider nicht gelesen bislang, deswegen kann ich jetzt nur von dem Film sprechen. Also ein Superheldenfilm, der eher so in einem alternativen Setting, der so 80er Jahre spielt in Amerika. Und Rorschach ist ein Antiheld, eigentlich eher schon ein Feindbild fast. Aber sagt halt, okay, ich bin kein toller Mensch, aber es gibt hier was viel, 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 viel Schlimmeres, was gerade auf uns zukommt und müssen es aufhalten. Und obwohl er sich mich nicht mit den richtig tollen, glänzenden Superhelden abgeben will, überwindet er sich selber, nimmt zu ihnen Kontakt auf und sagt halt, hier, kommt, lass uns mal was machen. Also auch wieder dieses distanziert in einem sehr hohen Maße wird es da zelebriert, weil er auch immer wieder auch sich über die ablästert, also über die aufregt, über die ablästert und denen auch einfach knallhart die Wahrheit ins Gesicht sagt, deren Gefühle verletzt, was man jetzt sonst nicht von einem Verbündeten unbedingt erwarten würde. Also da ist es schon auf ganz doll auf die Spitze getrieben, da ist auch nichts mit Shippen oder so, weil er ja wirklich, er sagt, er ist dabei, obwohl er sagt, ich möchte nicht Teil eurer Gruppe sein. Also er ist quasi, er besteht aus nichts anderem als, ja, Distanz. Also er ist das, ja, die manifestierte Distanz eigentlich in solchen Superheldenfilmen. Mhm. Und das finde ich auch wieder total spannend, weil er der Einzige ist, der ungeheuer heftig allen Leuten den Spiegel vorhält, auch den Superhelden. Und nur dadurch ist er in der Lage, mal ein paar Missstände, die wirklich globale Ausmaße haben und Hunderten, Millionen von Menschen das Leben kosten, aufzuzeigen. Und deswegen mag ich diesen Aloof Ally halt auch, weil er einen immer wieder dazu bringt, seine eigene Position zu überdenken, die Position der ach so tollen Helden zu überdenken. Genau, und das finde ich sehr sympathisch.
Ja, der ist ja dann auch so ein bisschen so ein Deus Ex Machina für Impulse von außen, um den Plot voranzutreiben. Also das ist dann halt eben auch einfach schön, wenn da halt so jemand mit einer, der zwar irgendwie meistens ja als Verbündeter erstmal auftritt, aber dann so mit dem Blick von außen so sagt, er sagt mal, ganz ehrlich, muss das so sein?
Ja.
Ist ja halt, weil das dann wieder Konflikt stiftet und den Plot vorantreibt. Das ist halt immer geil.
Ja. Wolverine in X-Men zum Beispiel hat uns ja alle dazu gebracht zu überdenken, ob Spandex wirklich sein muss. Er ist quasi auch eine Aloof Ally, weil er wollte auch nicht so richtig ein X-Men sein. Ja, okay, ich komme aber mal dann zu, aber geh mir mit diesen Klamotten weg. Ne?
Ich muss ja gestehen, ne? Watchmen ist ja so ein Film, den habe ich bestimmt schon dreimal versucht zu schauen. Und ich bin dreimal dabei eingeschlafen. Ja, shame.
What?
Shame.
Wo ist die Glocke, wenn man sie braucht?
Aber das, was ich mitbekommen habe von diesem Film, anhand dessen hätte ich immer gedacht, dass Rorschach der Protagonist ist und gar nicht der, also der Ally. Weil normalerweise diese Aloof Allies ja immer so ein bisschen weniger prominent insgesamt in der Handlung sind. Ne? Also die kommen ja dann echt immer, also du hast dann halt den Protagonisten, der halt, oder die Protagonistin, die ihre Geschichte hat. Und dann tauchen die immer mal wieder so auf. Also so habe ich mir dieses Trope quasi im Kopf erklärt. Deswegen.
Nee. Das kannst du auch weiter fassen. Also Wolverine ist definitiv ein Protagonist. Han Solo könntest du im weiten Sinne auch als Aloof Ally betrachten aus Star Wars und definitiv Protagonist. Mhm. Es gibt verschiedene Abstufungen des Aloof Ally.
Okay.
Ja, aber ich habe ja jetzt Star Wars gesehen. Hat auch nur 21 Jahre gedauert. Aber zum Thema Han Solo. Ich hätte den Aloof Ally auch immer als fähiger als die eigentlich, also so als den Rest der Bande gesehen. Dass der dann eben deswegen den auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten kann, so nach dem Motto, Leute, ihr macht das ganz falsch oder ihr seid so naiv, ihr seid dies oder jenes. Und ich wüsste jetzt nicht, wo Han Solo plötzlich so viel fähiger wäre als der Rest der Bande.
Also erstmal.
Also nein, oder auch jetzt, das muss jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht wertend, sondern dass er einfach irgendwie mehr wüsste oder sowas. Also.
Ja, schon. Also er bringt ja wesentlich mehr Kampfgeist da rein, finde ich halt. Und mehr, ohne ihn würden sie ja auch nicht weiterkommen, ohne das Schiff, ohne seine Flugkünste.
Ja gut, okay, die Flugkünste.
Ja, ihr habt, also ich sag mal so, es gibt glaube ich so zwei Seiten. Also gerade bei Han ist es halt so klar, er kann halt schon Dinge. Das ist jetzt nicht irgendwie der nächstbeste Heini, dem sie da über den Weg gelaufen sind, der eigentlich gar nichts hinkriegt. Aber was Steffi auch meinte, ist, er kontrastiert halt extrem gut im Vergleich zu vor allen Dingen Luke halt als kleinen, naiven Jungen irgendwie, der keinen Schnall von irgendwas hat. Wo Han dann so ein bisschen die zynische Gegenposition ist, zumindest am Anfang, also in dem allerersten Film halt, ne? Weil später sind die ja dann sowieso mehr oder weniger verbrüdert, aber so im allerersten Film ist er ja so, also auch eigentlich ein extrem guter Kontrast einfach, ne?
Und für diese Steigerung gibt es einen Namen sogar.
Für die Steigerung?
Ja, für die Steigerung quasi, für dieses, ich meine, es gibt bei Tropes gibt es ja für alles einen Namen, aber der Aloof Ally, der alles kann, der viel besser ist in allem als die Helden, denen er hilft, ist dann ein God-Mode-Sue. Ja, angelehnt an Mary Sue, völlig richtig gehört. Ach, und der God-Mode-Sue ist halt, oder die God-Mode-Sue, wie auch immer, ist halt eine Person, die halt, wie gesagt, alles kann und aus dem Nichts auftaucht. Also so alles an universellen Möglichkeiten stark zu sein, in sich vereinigt, womit eigentlich fast der ganze Plot redundant wird. Und das ist dann ein God-Mode zu.
Ich muss ja sagen, Entschuldigung, ich muss an dieser
Richtung.
Sorry, ich wollte an dieser Stelle nur eine Notiz für die Zuhörer einmal einstreuen, woher wir diese ganzen geilen Namen für die Tropes überhaupt haben. Für alle Leute, die die Seite nicht kennen, sie heißt tvtropes.org. Da hat, glaube ich, eine ganze Reihe von sehr nerdigen Menschen sämtliche Erzählmuster, die es auf dieser Welt gibt, zusammengetragen und dafür Titel gefunden und 1003 Referenzen unterhalb der verschiedenen Tropes hergestellt. Es ist eine fantastische Seite, aber wenn man einmal drauf ist, hat man auf jeden Fall einen Tag, wenn nicht sogar zwei, verschwendet. Geht mir zumindest so, weil ich immer mich dann von Artikel zu Artikel zu Artikel klicke. Eben wegen dieser grandiosen Namen.
Same.
Wenn dann sowas da wie God Mode zusteht, das müsste ich einfach anklicken. So, also wie gesagt, wenn jemand mal wieder zwei Tage heftig prokrastinieren will, das ist eure Seite. So, und jetzt darf Aurelia sprechen.
Na, ich meine auch nur, wenn wir jetzt gerade schon so bei God Mode zu sind und sowas, finde ich auch tatsächlich einen fantastischen Namen. Aber da würden ja dann auch fast, vielleicht nicht ganz, aber würden ja auch fast diese 12.000 Mentorenfiguren drunter fallen. Also von Gandalf über Dumbledore bis Yoda whatsoever, die irgendwie mal alles wissen und eben zum richtigen Moment irgendwie, also nicht normalerweise nicht wirklich als Helden unterwegs sind, aber den Helden irgendwie immer im passenden Moment die entscheidende Information zustecken.
Ja, vielleicht sind die alle der God-Mode zu in der Abstufung. Wir sterben aber auch.
Ich wollte gerade sagen, die sind nur insofern nicht im God-Mode, weil die einfach meistens dann tierisch alt sind.
Ja.
Also, Also das Einzige, was ihnen dann noch fehlt, ist die Vitalität sozusagen, um dann selber irgendwie ins Feld zu rücken und noch was zu reißen.
Ja, wobei Gandalf reißt noch was im Feld tatsächlich.
Ja, oh, ja. Ich glaube, deswegen hat Tolkien sich auch irgendwann mal überlegt, dass der auch eigentlich ein Halbgott ist. Anders kannst du den auch nicht.
Oh Gott, nein.
Reden wir nicht über Gandalf. Gandalf ist eh ein Fall für sich.
Ich wette auch mit dir, wenn man lange genug im Internet gräbt, wie gesagt, auf TV Tropes, dann findet man bestimmt auch eine Gandalf-bezogene Seite. Also.
Garantiert.
Weil also gerade sein Typus, also dieser Stereotyp, ist ja mal dermaßen oft kopiert worden.
Ja, also wobei genau genommen ja so gesehen auch Gandalf schon eine Kopie ist, weil der dürfte ja wahrscheinlich von Merlin inspiriert sein.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also ich meine nur, aber das stimmt schon, jetzt so in moderneren Popkulturgedöns ist Gandalf das Paradebeispiel.
Hm.
Also für diese Mentorenfigur.
Ja, das stimmt.
Und direkt danach kommt Dumbledore.
Ah ja, ach Dumbledore. Ja, das ist auch eine Figur, über die man eigentlich eine komplette Folge machen könnte, genau wie Gandalf wahrscheinlich. Lasst uns nicht diese Grube betreten, besser.
There's no turning back.
Wobei, eigentlich müssten wir mit dieser Folge dann warten.
Run, you fools.
Run. Ja, genau.
Nein, wir werfen uns jetzt auch keine Herr-der-Ringe-Zitate um die Ohren.
Ja.
Ich habe eher nur gedacht, so dieses, oh mein Gott, dass wir alle diese Zitate auch noch zuordnen können.
Ja gut, das ist Herr der Ringe. Also.
Irgendwie muss diese Sendung seinen Grund haben, ja. Oder?
Irgendwo hat dieser Wahnsinn seinen Anfang genommen.
Ja, genau.
Ich hinterfrage manchmal Dinge an mir selber, aber die sollte ich besser nicht hinterfragen.
Zitate, die Kenntnis von Zitaten sollte man grundsätzlich nicht hinterfragen, weil dann gerade, wenn du irgendwie über so Popkultur, irgendwas über Popkultur redest, das wird irgendwann weird. Einfach nicht hinterfragen.
But good weird.
Das Einzige, was mir vielleicht irgendein Wissenschaftler irgendwann mal erklären darf, ist, warum zum Teufel ich mir diesen ganzen popkulturellen Krempel merken kann und wie irgendwelche Tropes heißen, mir aber nicht merken kann, mal meine Steuererklärung zu machen oder wie meine Handynummer ist oder, weißt du? So nützliche Dinge. Das würde ich mir gern mal merken können.
Also, liebe Wissenschaftler, wenn Sie gerade zuhören, erklären Sie das doch mal unserer Rina.
Ja. Ich möchte es auch wissen, danke.
Das ist also, ich habe einfach nur die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass einfach die Steuererklärung einfach viel langweiliger ist, als sich mit lustigen Geschichten auseinanderzusetzen und deswegen das Gehirn für den langweiligen Scheiß keine Kapazität mehr frei hat.
Ja, so. Wahrscheinlich.
Aber was habt ihr denn auch für Tropes dabei?
Genau, vielleicht mag Aurelia ja mal ihres.
Okay, ja. Also. Eine meiner absoluten Guilty Pleasure Tropes. Ach Gott, ich glaube, ich werde hier einiges gestehen gleich. Jedenfalls, ich liebe Figuren, die ganz offensichtlich nur da sind, so um als Comic Relief zu dienen. Das heißt, die in einem eigentlich ernsten Kontext einfach nur witzig sein sollen, um das Ganze aufzulockern.
Mhm.
Klassiker wäre da zum Beispiel, also jetzt, das ist zwar grundsätzlich auch ein lustiger Film, aber trotzdem, im Grunde ist Mushu, der Drache in den Mulan-Filmen, in den Zeichentrickfilmen, wäre da so ein Fall, weil der gar nicht so viel Plot-Relevanz hat, aber er ist halt so die Freundfigur für Mulan und quatscht halt die ganze Zeit Blödsinn. Und es ist himmlisch. Oder auch für diejenigen, die vielleicht Dragon Age Inquisition gespielt haben, Dorian oder Varric. Oder auch selbst die Minions in diesen Ich-einfach-unverbesserlich-Filmen. Es sind immer diese Figuren, die einfach irgendwie schräg sind, die ganz offensichtlich einfach nur da sind, um witzig zu sein. Und ich liebe sie. Es ist albern, es ist vorhersehbar, aber ich liebe sie. Also, ich kann dann schon manchmal, wenn ich anfange, etwas zu gucken und ich sehe, oder etwas zu spielen oder so, und ich sehe, treffe eine Figur zum ersten Mal oder sehe sie zum ersten Mal und sie lässt den ersten dummen Spruch los und ich weiß schon, was damit gemacht wird. Ich ahne es schon, aber ich weiß, ich werde diese Figur lieben lernen. Es ist einfach so, einfach because ich weiß, dass es eben albern sein wird, es ist unnötig eigentlich ist, aber es wird himmlisch, es wird fantastisch.
Es ist Schicksal.
Ja, es ist Schicksal. Fun Fact, ganz kurz am Rande, weil ich eben, jetzt fällt mir nur ein, weil ich Dragon Age erwähnt habe. Das war tatsächlich so, wenn du in Dragon Age Inquisition Dorian, oder die erste Option, bei der du Dorian treffen kannst, das ist ein Held, der halt an der Seite deines Protagonisten kämpft und du triffst ihn oder kannst ihn das erste Mal treffen, während er gerade gegen Dämonen kämpft und der lockt dich mit einer geheimen Nachricht zu sich hin und du weißt noch gar nicht, was da auf dich wartet und du kommst dahin und dann kommt eine Cutscene und da kämpft er gerade gegen Dämonen. Und dann sieht er dich das und sagt so, ach, ihr seid spät dran. Du kennst diese Figur noch gar nicht. Und es ist so absolut albern, so ein saudummer Spruch. Aber es war genauso dieser Moment, dass ich da stand und gesagt, Wenn das jetzt so wird, wie ich denke, dass es wird, weiß ich, was ihr hier gerade tut. Das soll einfach nur, es ist eben genau dieser Comic Relief. Es ist albern, es ist unnötig, es ist eigentlich sehr simpel, aber ich liebe es.
Ah, Comic Relief Figuren. Also ich muss, wo du eben die Minions erwähnt hast, ne? Ich weiß noch genau, ich war mal wieder ganz spät zur Party, was diese Serie angeht. Ich habe diese Filme, glaube ich, erst das erste Mal gesehen. Da war der zweite schon lange nicht mehr im Kino. Und es, weil aber man halt ja schon so zugespammt wurde, fast, würde ich bald sagen, mit GIFs, mit Videoausschnitten, mit irgendwelchen Stickern auf Facebook, mit Produkten im Supermarkt, war das schon so, als ich den ersten Film das erste Mal sah, dass ich vorher dachte, ich will das alles nicht lustig finden. So, ich will das einfach nicht lustig finden, weil es mich nervt. Weil ich war schon so reizüberflutet, bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte. Und dann fing dieser Film an und ich dachte so, verdammte Axt, ey, diese Viecher sind so witzig. Ich hasse mich gerade so ein bisschen dafür.
Ja, aber das ist eben das Gute dran. Du weißt, dass es eigentlich nur albern ist, aber es ist trotzdem fantastisch. Oh, Fun Fact, ich gucke ja jetzt gerade die Star Wars Prequels und ich mag sogar Jar Jar Binks.
Was ist denn mit dir los? Also...
Gerade weil der genau, deswegen sage ich, Guilty Pleasure hoch 1000, weil der genau in dieses Schema fällt. Der stolpert dann durch die Gegend und ich finde ihn fantastisch, genau deswegen.
Ich fand den auch nie total schrecklich. Also ich kann das nachvollziehen. Also ich fand den schrecklich animiert, muss ich dazu sagen. Muss ich sagen, habe ich gefühlt Besseres in Herr der Ringe gesehen, aber...
Ja, das könnte sein.
Aber ansonsten fand ich den auch ganz witzig. Also meinetwegen hätten sie ihn eventuell noch nicht später als Teil des Senates da noch mit reinbringen müssten. Das war so ein bisschen, fühlte sich ein bisschen deplatziert an, weil ich da, das ist dann der Nachteil bei einem Comic Relief, finde ich halt, wenn du den Schalter im Kopf nicht umsetzen kannst, dass diese Figur jetzt ernst ist, sitzt du da und erwartest die ganze Zeit, ja, Jar Jar, jetzt mach was. Boah, jetzt bist du echt so ein ernsthafter Politiker im Senat geworden, ne? Ist ja langweilig. Kommt da jetzt noch? Nee, kommt nix. Nee, okay. Und das ist dann sehr unbefriedigend, wenn die dann so, erst freut man sich schon ein bisschen, weil einem die Vernunft doch sagt, ja, auch so Comic Release kann und sollte mal ernst sein, aber man ist doch innerlich enttäuscht.
Ja, es kommt halt.
Ich glaube, bei Jar Jar. Sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nee, wollte nur sagen, kommt halt drauf an, auch wie sie eingeführt sind. Wenn sie zu albern eingeführt worden sind, was, glaube ich, bei Jar Jar auch das Problem ist, dann ist das halt so, dann glaubst du halt, es kommt jetzt nur noch der nächste Lacher.
Ja.
Ich glaube, auch bei Jar Jar ist halt zumindest in meinem Kopf das Problem, mal abgesehen davon, aber da könnt ihr halt nichts für. Ich habe diese Filme, also gerade Episode 1, einfach viel zu oft gesehen, als dass es meinem Gehirn gut getan hätte, glaube ich. Ich habe diesen Film damals, ungelogen, dieser Film, wann kam der ins Kino? Ich glaube 1999 oder so. Ich habe den ungelogen im Kino 12 Mal gesehen, ja. Also, ich glaube, das sagt schon alles. Das sagt vor allen Dingen einiges darüber aus, wie viel günstiger es war, ins Kino zu gehen damals.
Okay, gut, weil ich habe nämlich jetzt gerade schon überlegt, verdammt, das ganze Geld, wie viele Bücher hätte ich mir davon kaufen können?
Ja, das war ja noch vor dem Euro und so, ne? Also nicht, dass ich jetzt da umrechnen wollte, aber ich glaube, am Kinotag hat in Köln irgendwie die Karte 5 € gekostet oder so. Also 5 Mark, Entschuldigung. Nee, aber... Wie du schon sagtest, bei Jar Jar kriegt man diesen Dreh zu der ernsten Figur dann nicht hin, weil Jar Jar nicht nur lustig, sondern halt auch so ein bisschen dumm ist. Ne? Also der ist ja nicht angelegt als der großmaulige Sprücheklopfer, der aber eigentlich auch was im Hirn hat, sondern der ist ja halt einfach nur tollpatschig und dusselig. Mhm. Und wenn du dann jemanden in so einer politisch verantwortungsvollen Position siehst, denkst du dir schon so, was ist da schiefgelaufen?
Ja, das war auch so ein Punkt, an dem ich Padme irgendwie nicht mehr ernst nehmen konnte, weil ich mir gedacht habe, liebes Mädchen, bisher warst du ja eigentlich ganz smart, aber wieso zur Hölle glaubst du, es ist eine gute Idee, den als deinen Vertreter zu ernennen?
Ja, echt so den dümmsten Typen, den du da finden konntest. Wahrscheinlich
gibt's, aber wirklich?
Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Schuhputzer, der wahrscheinlich noch besser sie vertreten hätte.
Logisch betrachtet macht das keinen Sinn. Es kommt einem vor, so ein bisschen, als wollten sie ihn halt unbedingt wieder reinbringen. Was hätte nicht sein müssen? Es wirkte dann halt künstlich und ja, wie gesagt, da kam halt, ich hätte es cool gefunden irgendwie, wenn ein bisschen Comic Relief dabei gewesen wäre und trotzdem gezeigt wird, dass er dabei ernst sein kann, wirklich. Also das fände ich dann irgendwie glaubwürdiger. Also das mag ich zum Beispiel an Legend of Korra sehr gerne, weil du so vorhin Varric sagst, das ist zwar jetzt aus Dragon Age Inquisition gewesen, aber da gibt es auch einen Varric in Legend of Korra. Und Varric ist eigentlich auch ein Comic Relief, aber hat richtig was auf dem Kasten. Die Kombination finde ich ziemlich cool. Er ist total durchgeknallt und egoistisch, aber er kann richtig was und sorgt halt immer wieder für Lacher einfach. Wesentlich mehr als den als seichten Comic Relief angelegten Bolin, einer der Hauptcharaktere, der zwar auch witzig sein soll, aber nie so richtig was reißt. Aber dann kommt Varric auf die Bühne und alle liegen wieder da nieder, weil er einfach wieder irgendeinen Schrott abzieht und alle so, nein, warum? Ja, aber wie gesagt, und trotzdem rettet er am Ende den Tag. Das finde ich ganz cool, weil er halt ein begnadeter, also Elektriker wollte ich jetzt sagen, Ingenieur ist. Okay, alle Ingenieure dieser Welt
ist
jetzt.
Ist ja fast dasselbe.
Also er ist ein begnadeter Ingenieur und schafft da halt wirklich Technologien zu entwickeln, die wahnsinnig hohes Niveau haben und also so schon quasi Atombombenniveau. Also er ist quasi so ein kleiner, verrückter Albert Einstein, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken. Und da finde ich es cool gelungen. Comic Relief und trotzdem was auf dem Kasten und plotrelevant. Das ist ganz schön cool.
Das ist auch gar nicht so einfach, das, glaube ich, so hinzubiegen, ehrlich gesagt. Nee. Also,
ja.
Da gibt es echt mehr als genug Beispiele, glaube ich, für Comic Reliefs, die wirklich einfach, wo du richtig merkst, die sind da so reingedrückt worden in die Handlung irgendwie.
Fällt mir auch gerade noch ein, wahrscheinlich sind auch ein schönes Beispiel Merry und Pippin in Herr der Ringe.
Mhm. Oh ja.
Weil, die beiden sind ja gerade in den Filmen ganz am Anfang ganz komisch, ganz witzig, so diese beiden Tollpatsch-Hobbits und werden dann eben, weil die machen ja, das ist ja sowieso Herr der Ringe, da machen alle irgendwie eine Heldenreise durch, reißen halt aber eben doch im Verlauf der Handlung dann doch ziemlich viel, mehr als man gedacht hätte. Und da ist es dann, bleiben aber trotzdem immer irgendwie noch oder oft immer so witzige Figuren trotz allem, aber ist das so die Balance ganz schön.
Mhm. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also die nimmt man auch weiterhin ernst. Irgendwie gesteht man denen zu, ihr dürft witzig sein,
ja.
Aber man lobt euch auch dafür, dass ihr jetzt das und das gemacht habt, weil ihr es wirklich gut gemacht habt.
Mhm. Ja, das ist eben auch so, da die sind halt nicht nur komisch. Die haben halt eben trotzdem auch ihren, ja, Heldenmut, obwohl sie eigentlich nicht so richtig so die Voraussetzungen haben, um ein Helden zu sein, aber da steckt halt immer noch mehr drin.
Ja.
Mm. Das ist halt auch so, glaube ich, die Kunst daran.
Ich überlege gerade, ob das euch vielleicht auch mal über den Weg gelaufen ist, dass auch der Bösewicht oder der Antagonist mal ein Comic Relief war. Ich überlege gerade, ob das überhaupt in der Kombination gibt.
Batman und Robin?
Also ich meine jetzt nicht, dass er lächerlich ist,
sondern... Oh! Sondern Mann, der arme Arnie. Ja, okay.
Ja, aber wahrscheinlich, ich überlege gerade, ich bin bei Batman nicht so firm, deswegen weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich immer, wenn der Bösewicht in irgendeiner Form verrückt ist.
Hm.
Und zwar so durchgeknallt, dass er, deswegen könnte da eben Batman da dazu fallen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht so im Detail auf dem Schirm. Wenn er halt dann so durchgeknallt ist, dass er die ganze Zeit Witze reißt und irgendwie komisch ist und das halt schon wieder gruselig sein soll, dann könnte er durchaus mal auch in Richtung Comic Relief gehen. Aber ich glaube, das ist ein schmaler Grad.
Vor allem war der ganze Film, den ich gerade genannt habe, ein einziges Comic Relief. Also von daher... muss man den auch aus der Betrachtung wahrscheinlich rausnehmen. Ich bin zwar eigentlich ein Tim Burton-Fangirl, aber sorry da.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich driftet es aber trotzdem schnell in so eine Joker-Richtung ab. Und ich meine jetzt eher den Joker aus The Dark Knight, weißt du, wenn der sagt, ich mach mal kurz meinen Zaubertrick mit dem Bleistift. Das ist ja schon, spricht wahrscheinlich die Freunde des sehr düsteren Humors irgendwie eher an, aber es soll ja einfach nur super gruselig wirken eigentlich.
Oh, ich muss mich übrigens korrigieren, Joel Schumacher. Ja, okay. Zu Batman und Robin, nur dass wir das klarstellen.
Tim Burton ist hiermit rehabilitiert.
Ja, I'm sorry.
Ich überlege gerade, mir selber fällt auch gerade kein guter Bösewicht ein. Es gibt halt manchmal nur so, aber das ist so ein typisches 80er-Jahre-Actionfilm-Ding, dass es da manchmal auch so Bösewichter gab, die halt, keine Ahnung, irgendwelche Gangster waren, weißt du, die halt immer die ganze Zeit blöde Sprüche dem Protagonisten und sowas reingedrückt haben. Das konnte auch mal witzig sein, aber ich glaube, das war nie als Comic Relief im klassischen Sinn geplant. Deswegen, das ist echt immer so ein sehr schmaler Grat, was dann auch den Humor angeht. Ne? Also was, also in Actionfilmen sowieso, aber bei den Antagonisten auf jeden Fall.
Was mir sonst noch einfällt, wahrscheinlich, ansonsten kannst du es noch relativ gut in Komödien selbst finden. Also mir ist jetzt gerade irgendwie, da sind alle lustig angelegt, aber trotzdem Aristocats eingefallen. Und da ist es ja der Plot, dass die Kätzchen vom Butler ausgesetzt werden. Und der Butler ist durchaus auch witzig, wie er dargestellt wird, weil ihm halt lauter Pannen passieren. Aber das ist halt eben auch wieder, das ist als Kinderfilm, als Zeichentrickfilm lustig angelegt, das ganze Ding, da sind alle lustig.
Da würde mir dann Kevin allein zu Hause einfallen.
Stimmt.
Auch ein Kinderfilm. Und die beiden sind eigentlich der einzige vollwertige Comic Relief im ganzen Film. Also, dass du, wie die beide versuchen, den armen Kevin in seinem Haus, wo er alleine zurückgelassen worden ist von seinen Eltern, die in Urlaub geflogen sind, da versuchen abzuzocken und es einfach nicht hinkriegen und der die in eine Falle nach der nächsten lockt und der ganze Film eigentlich nur eine Verkettung von Pannen ist, mit denen sich Kevin wehrt und mit denen die beiden eben davon, also vertrieben werden sollen. Ja.
Das stimmt. Und wen wundert's? Diese Filme sind auch sowas von eine große Guilty Pleasure-Liebe von mir. Wundert jetzt niemanden!
Ja, ich mag die aber auch, ja. Ich kann mich da aber anschließen. Also alle paar Jahre gucke ich die immer wieder gerne. Ich finde sie jedes Mal überzogener als das letzte Mal, aber es funktioniert ja immer noch hervorragend.
Also ich könnte die, glaube ich, auch nicht aushalten, wenn ich die nicht als Kind schon mal gesehen hätte, weil ich eigentlich auch überhaupt nicht auf so Slapstick anspreche. Also das ist so gar nicht mein Humor eigentlich. Ich finde es meistens immer nur total klamaukig und bemüht irgendwie. Aber wenn man das halt schon guckt, seit man, keine Ahnung, laufen kann, dann stört es einen nicht so arg. Also weil auch hier der Typ aus Aristocats, der ist ja auch eigentlich ein kompletter Schussel die ganze Zeit.
Aber ich habe sowieso, für gewisse Arten von Slapstick habe ich sehr viel übrig.
Fällt eigentlich unter diesen Comic Relief eigentlich auch irgendwelche, keine Ahnung, niedlichen Figuren, die irgendwie nichts anderes können, außer oh und eh und eh. Ist das auch irgendwie sowas? Also irgendwelche niedlichen Figuren? Ich weiß gar nicht. Ich glaube wie hieß sie nochmal? Ja, auch in diversen Animes halt ist da irgendwie, die Helden sind da und kleines niedliches Fantasy-Tierchen kommt halt immer mit. Und dem passieren immer niedliche kleine Unfällchen und so. Und macht dann niedliche Geräusche. Ist das auch Comic Relief oder nicht?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich würde es tatsächlich, das was du meinst, ist ja sowas sehr Anime-spezifisches. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das damit reinfassen würde, weil ich glaube, das hängt auch nochmal an Animes als Kunstrichtung.
Disney macht das aber auch.
Ja, Disney macht das auch, aber beziehungsweise Disney hat solche Elemente auch drin, aber auf eine andere Art und Weise, finde ich zumindest.
Inwieweit ist Abu denn dann kein Comic Relief aus Aladdin? Das wäre ja trotzdem einer. Also ich sehe da halt, er kann halt nicht reden, er ist schusselig, er vermasselt manche Sachen,
ja, ja.
Aber er kämpft trotzdem immer mit dem Helden.
Der wäre ein Comic Relief, beziehungsweise eben auch einfach ein Sidekick. Aber ich weiß halt nicht, ob diese Anime-Viecherchen als Comic Relief zählen. So herum meine ich's. Weil die sind ja in erster Linie süß. Also ich bin auch jetzt nicht so Anime-Firm, deswegen man möge mir verzeihen.
Wahrscheinlich sind das dann, ich kenne mich da mit den Tropes auch nicht aus.
Naja, wahrscheinlich ist es im Anime auch nochmal differenziert, weil es da ja auch viel häufiger gar nicht diesen Sidekick an sich gibt, als in, ich sag jetzt mal in Tierform, wie es bei Aladdin und Abu der Fall ist, sondern ganz oft irgendwie eher so maskottchenhaft ist schon fast, ne, also das ist wie so ein, das könnte auch ein Plüschtier sein im Zweifelsfall, also.
Das ist ja immer der Sinn der Viecher.
Ja.
Das ist immer der Sinn. Merchandise, Merchandise, Merchandise. Das weiß ich noch von Animes und Manga.
Okay.
Ja, das ist ja vor allen Dingen bei den Magical Girls ist das ganz groß im Geschäft, glaube ich.
Ja.
Die haben doch alle immer irgend so ein Viech, das mit ihnen reist. Manchmal sind die irgendwie ihre Mentoren, wie halt im Fall von Sailor Moon mit Luna. Manchmal sind sie aber auch eigentlich ziemlich nutzlos, wenn man mal ehrlich ist.
Also da war zum Beispiel bei Sailor Moon wäre dann Comic Relief, wäre dann tatsächlich, ach, wie heißt das kleine Ding nochmal, das Chibi-User immer dabei hat. Überflüssig wie sonst
was. Ach, Luna P.
Ja, oh Gott. Und Luna P macht ja auch mal zwischendurch so bewirkt ja auch so witzige Szenen und so in Kombination mit Chibi-User zusammen. Und das war für mich halt, deswegen dachte ich jetzt, das wäre halt auch Comic Relief.
Ja.
So ein bisschen aus etwas ernsten Situationen dann irgendwas Niedliches machen, was Witziges machen, meistens in Kombination. Oder es war witzig, weil es niedlich war, keine Ahnung. Aber das ist halt etwas, was ich dann wieder so sehr unspannend finde. Also, da mag ich lieber, was ich vorhin diese Comic Reliefs, die schon eigenständig sind, und auch was auf dem Kasten haben. Ich glaube, das wäre dann für mich die ultimative Kombi in die Richtung.
Das auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar Chibiusa komplett als Figur, als so eine Art Comic Relief am Anfang zumindest einordnen würde, weil die ja sowas von völlig überdreht war zum Teil als Figur. Also die war ja wirklich...
Nie witzig.
Ja, aber das ist halt diese, das ist genau diese Form von Comic Relief, die ich selber auch unerträglich finde, wenn das dann die ganze Zeit mit der Brechstange irgendwie so, ha, guck mal, ich bin schusselig, haha, aber es ist voll lustig, aber eigentlich bin ich ja voll lieb und so.
Ja.
Oh, da könnte ich mir die Haare raufen.
Jetzt redest du über Bunny.
Ja, ja, ich mochte Bunny ehrlich gesagt auch nie besonders als Figur. Also, bevor es die sozusagen die Outer Senshi gab, fand ich eigentlich immer Sailor Merkur am coolsten, die als so stille Intelligente dazwischen saß. Und später, ja, Sailor Uranus, ich bin schuldig. Aber wie gesagt, also, vor allem auch Chibiusa und Bunny in Kombination, das konnte ich nicht aushalten. Also wenn dann die 5000. Szene kam, wo sie ihre Kekse verbrannt haben. Also, ja. So, oh Gott, nee, das ist nicht mein Humor. Ich glaube, ich bin raus.
Ja, nee, der beste Comic Relief ist immer einer, der halt trotz allem auch eine eigenständige Figur ist, die du auch so lieb gewinnen kannst. Mhm. Weil wenn die halt nur witzig sind, nur tollpatschig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, welche ich jetzt von so Comic Relief Figuren ich auch jetzt tatsächlich so gerne habe, es sind immer die, die auch jenseits dieser dummen Sprüche zum Beispiel und dieses witzigen Elements halt einfach modellierte Figuren sind, weil sie dann die Balance halten können.
Ja, das stimmt. Ja, sie geben einem halt mehr als einfach nur Sprüche klopfen, ne? Also das ist so für die ersten 10 Minuten eines Films reicht es dann, sage ich jetzt mal, aber irgendwann muss man dann, glaube ich, echt einem Zuschauer oder Leser einfach ein bisschen mehr mitgeben an Substanz für so einen Charakter, weil sonst wird der halt sehr schnell sehr eintönig so.
Das sieht man ganz cool eigentlich. Ich habe ja nicht nur Star Wars geguckt, sondern auch Star Trek. Ich gehöre zu diesen unheiligen Wesen, die beides gucken und mögen.
Und, wo ist die Glocke?
Wir brauchen hier eine Podcast-Glocke.
Ich glaube, das nächste Mal brauchen wir eine Glocke. Nee, und in Star Trek Next Generation ist quasi Data so eine Art von Comic Relief. Er ist halt ein Android, der am Anfang also zwar absolut wie ein Mensch aussieht, bis auf eine sehr ungesunde, schimmernde Hautfarbe und angepappte Frisur und gelbe Augen, okay. Aber der durch seine Versuche, menschliches Verhalten zu verstehen, unter anderem auch das Interesse an Musik, Kunst oder Witzen nachzuvollziehen, kommt er halt immer in so Comic-Situationen rein, wo andere dann so sagen, so nein, Data, so war es nicht gemeint, du hast das viel zu logisch analysiert. Es ist super vorhersehbar, aber es macht irgendwie total Spaß und bei ihm ist noch ganz cool, dass er dann später, man fiebert mit ihm mit, wie er aber dann auch sich immer menschlicher entwickelt. Er bekommt später einen Gefühlschip, was nicht nur gut ist, sondern auch Schwierigkeiten mitbringt und man fiebert richtig mit dem mit und man hat insgeheim Angst, dass wenn er diesen Chip drin hat und alles wunderbar ist und er jetzt wirklich zu fast 100% wie ein Mensch ist, dass dann dieser Comic Relief weggeht, aber man gönnt es ihm, lustigerweise. Man hat Angst davor, dass es weniger witzig wird, aber man sagt sich, jedenfalls ging es mir so, es ist okay, weil ich weiß, dir geht es dann besser, du bist an einem Punkt und Moment, rede ich hier gerade mit einer fiktionalen Figur? Oh mein Gott.
So. Oh mein Gott, rede ich hier gerade mit einer fiktionalen Figur? Ja, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen.
Ja, wenn fiktionale Figuren manchmal besser sind als echte, ja, das ist als echte Menschen, meine ich.
Ja, und wenn sie vor allem sich besser beschimpfen lassen als echte.
Die können sich ja auch nicht wehren, ne?
Ja, richtig. Ich habe gestern Abend erst die ganze Zeit bei Star Wars Episode 2 Anakin beschimpft.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich beschimpfe immer Figuren, wenn ich irgendwie einen Film gucke oder ein Spiel spiele oder sowas. Man sollte mich nicht mal aufnehmen, während ich, keine Ahnung, irgendwie ein Rollenspiel spiele. Ich beschimpfe die NPCs ohne Ende.
TeamSpeak muss mit dir wirklich eine Freude sein.
Ich spiele nie mit TeamSpeak. Nie.
Wir wissen jetzt warum.
Ah, ich glaube, da muss man mich schon ordentlich aushalten, um das mit zu ertragen. Aber ich beschimpfe normalerweise alle Figuren, nur jetzt dann gestern Abend, das war dann irgendwann nur noch Anakin.
Kein Wunder, dass er zu Darth Vader geworden ist.
Mhm. Oh nein.
Echt so, Maske drauf, Schnauze.
Ja, genau. Hör auf, so ein brooding young adult hero zu sein. Nichts anderes ist der Kerl.
Ja, ja.
So viel zu dem Thema.
Aber wo wir gerade bei Star Wars sind, es bedient sich auch dem Trope, das ich für heute Abend vorbereitet habe. Ich muss es ja leider zugeben. Ich pflege eine sehr große Hassliebe zu diesem Trope. Diese Erzählstruktur wird auf TV Tropes geführt unter conveniently an orphan, also praktischerweise ein Waisenkind. Das zählt sozusagen für alle Geschichten, in denen auf magische Weise das Kind ein Waise geworden ist. Dazu zählt natürlich auch Star Wars, sei das Luke oder sei es Anakin, die beide irgendwie auf irgendwelche Umstände zu Waisenkindern werden. Beziehungsweise Leia ja auch. Das zählt aber natürlich auch für Harry Potter, dessen Eltern sozusagen erstmal überhaupt von Lord Voldemort getötet werden müssen, damit es die gesamte Handlung von Harry Potter überhaupt geben kann. Und es gibt wahrscheinlich noch ungefähr eine 30 Milliarde anderer Beispiele, in denen das vorkommt, in denen zumindest eine der Hauptfiguren keine Eltern mehr hat. Was natürlich einen fantastischen Vorteil hat, nämlich dass die Eltern das Kind sozusagen nicht zurückhalten können, wenn es ums Abenteuer geht. Weil wenn man mal ehrlich ist, wenn es Eltern gäbe, die würden wahrscheinlich einen irgendwo am Bettpfosten fesseln oder so, bevor sie einen mal eben durch die halbe Galaxis reisen lassen oder sonst wohin. Was natürlich die Lust auf Abenteuer natürlich für den Zuschauer oder Leser natürlich um einiges größer macht. Auf der anderen Seite, und da kommt dann die Hassliebe bei mir ins Spiel, ist, und mir fällt leider gerade kein gutes Beispiel dafür ein, aber es gibt manchmal Geschichten, in denen das wirklich so ist, so, wir müssen die Eltern jetzt wegmachen, weil die würden nur nerven. Also, wo wirklich einfach Plots zum Teil so nicht stattfinden könnten, wenn die Eltern doch existent wären. Also,
ich habe ein gutes Beispiel dafür. Vampire Diaries.
Ist das so? Ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Muss man auch nicht sehen. Ich habe tatsächlich als Teenager die Serie geliebt und zeitweise mal und die Bücher auch tatsächlich gelesen auf Englisch. Da gerade so, als ich in dem Alter war, in dem ich mein Englisch damit habe üben können. Elena ist einfach eine Weise, damit die Eltern weg sind. Weil sonst das Mädel ist 17 oder 16 sogar. Egal, aber jedenfalls ein Teenager, sehr jung. Und hat dann als Erziehungsberechtigte nur ihre sehr, sehr junge Tante, damit keine vernünftigen Erwachsenen in ihrer Umgebung sind, die da mal reingrätschen und sagen, du, sag mal, dein Freund, möchtest du mir da was sagen?
Ja, das ist echt ein ganz gutes Beispiel. Also ich glaube, das ist natürlich beim Jugendbuch oder bei Jugendfilmen um einiges relevanter, weil da die Eltern natürlich eigentlich eine noch präsentere Rolle spielen müssten im Leben des Helden.
Das ist richtig.
So, und da kommt es, also nicht bei allen Büchern oder Filmen ist es so, aber schon bei vielen, dass ich denke, boah, man hat es sich jetzt hier einfach gemacht, indem entweder die Eltern schon direkt tot waren oder sie dann relativ schnell entsorgt werden irgendwie. Meistens dann noch verpackt in irgendeinen, also um dann dem Helden überhaupt eine Motivation zu geben, im Sinne von, der Bösewicht bringt dann die Mutter um, den Vater um oder, ne? Also,
ich wollte gerade sagen, das ist so ein Plotkatalysator, das ist so simpel wie funktionierend, dass die irgendeinen Schaden davon tragen, aus dem Nichtvorhandensein der Eltern, ja, und daraus sich andere Dinge entwickeln und vorangetrieben werden in dem Plot. Das ist ja auch noch was dazukommt als Funktion. Also nicht nur um lästigen Gesprächen à la um 22 Uhr bist du zu Hause, aber Vampire wachen doch erst um Mitternacht auf. Ich muss doch mit denen rausgehen, aus dem Weg gehen kann. Sondern halt auch um, ja, was ich halt sagte, dann irgendwas, du sagst mit der Rache zum Beispiel, ne? Oder man hat irgendwie dann so, ja, mir geht's halt generell nicht gut. Ich habe mich schon immer merkwürdig gefühlt, weil, keine Ahnung, in der Schule kommen alle immer mit ihren Eltern an. Ich war aber immer alleine, da habe ich mich immer schon so ausgeschlossen gefühlt, was verständlich ist. Aber ja, also da, dass die da immer so Sachen draus resultieren lassen. Also ich meine, der ultimative Elterntod-Plot ist Batman.
Oh Gott,
ohne den gäbe es Batman nicht.
Ja, ist, aber wenn ich noch einmal eine Verfilmung von dieser Szene sehe, wenn die Eltern erschossen werden, dann schmeiße ich mich aus meinem Fenster einen halben Meter in den Vorgarten. Also,
dann solltest du dir mal den Comic durchlesen. Es gibt eine Sonderausgabe oder zwei in einem alternativen Universum, wo Bruce Wayne von dem Straßenräuber getötet wird und sein Vater aus Rache zu Batman wird und seine Mutter wird irre und wird zum Joker.
Wow. Das ist aber eigentlich schon wieder geil.
Ja, wobei, also manchmal frage ich mich bei DC Comics wirklich, was mag da wohl in dieser Redaktion bei denen passieren? Also irgendwie, die stellen sich erstmal jeder eine Flasche Whisky rein wahrscheinlich, bevor sie anfangen, irgendeine Season zu planen. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Mir ist aber jetzt doch noch ein gutes Beispiel eingefallen, wo ich mich noch dachte so, musste das sein, dass sie jetzt ein Waisenkind ist? Ist jetzt wahrscheinlich gar nicht euer Bier, aber Outlander. Da ist es nämlich auch so, für den einen oder anderen, der es halt eben nicht kennt, in Outlander geht es um Claire Randall, die irgendwie im Zweiten Weltkrieg als Krankenschwester gedient hat und dann nach dem Krieg sozusagen mit ihrem Ehemann einen Ausflug nach Schottland macht und auf magische Weise durch einen alten Steinkreis 200 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, wo sie dann auf ihre große Liebe natürlich trifft. Was jetzt aber eigentlich an sich jetzt nur der grobe Rahmenplot ist. Die Sache ist die, in dem im ersten Band des Buches als auch in der Serie wird halt sie vorgestellt als Krankenschwester, die aber ein unschätzbares archäologisches Wissen hat, was darin begründet ist, dass sie mit ihrem Onkel wohl als Kind auf Reisen war, der halt Archäologe war. Und, oh, surprise, surprise, ihr erster Ehemann halt auch irgendwie Historiker ist oder sowas.
Der ist Historiker, ja.
Ja, und sie deswegen ja im 18. Jahrhundert halt als Heilerin irgendwie durchgeht, weil sie natürlich Dinge medizinischer Natur weiß, die damals natürlich keiner wissen konnte. Ich habe aber dann die ganze Zeit immer gedacht, dieser Plot mit dem Onkel, ne, weil sie dann auch erzählt, dass sie nie auf einer Schule war und dann von dem halt unterrichtet wurde und so weiter und so fort. Ja, das ist ja voll nett, aber man hätte die Eltern halt von ihr eigentlich auch leben lassen können, theoretisch. Also warum war ihr Vater zum Beispiel kein Archäologe? Oder keine Ahnung, ne?
Sie kann sich ja trotzdem den Onkel zugewandt haben, auch wenn die Eltern noch am Leben sind, ja, eben. Oder so. Einfach, wenn sie nichts mit Archäologie zu tun hatten oder Historismus oder wie sich das nennt. Also keine Historiker waren.
Meinst du Geschichtswissenschaft?
Ja, danke. Dann hätte sie, ja, irgendwas mit Historie klang jetzt cooler, aber Geschichtswissenschaft ist natürlich völlig korrekt, danke. Ja. Da hätte sich ja trotzdem den Onkel zuwenden können. Also irgendwie jetzt ohne die Geschichte gut zu kennen, klingt es jetzt für mich tatsächlich nicht, als würde es Sinn machen, dass die Eltern tot sind.
Der einzige Grund, warum sie das halt machen sollte, wollte, wie auch immer wahrscheinlich die Diana Gabaldon, die es geschrieben hat, ist halt, dass wenn Claire in der Vergangenheit ist, dann natürlich sie sich permanent Gedanken um ihren ersten Ehemann macht, der quasi dann in der Zukunft lebt. Wenn sie natürlich Eltern gehabt hätte, hätte sie natürlich eigentlich mehr Grund gehabt, zurückzukehren. Jetzt dann in dem Fall, dass sie halt natürlich verstorben sind, muss sie sich nur der Problematik aussetzen, der eine oder der andere Mann. Ne? Also ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Hm. Aber ich finde, das ist schon fast ein bisschen zu...
Auch convenient.
Ja, deswegen ja, conveniently an orphan. Ne? Das ja. Ist so, finde ich, so ein klassisches Beispiel für, ja, es ist einfacher so.
Ich wollte gerade sagen, da geht es halt eben auch darum, dass möglichst wenig, no strings attached, also dass diese Figuren dann in ihr Abenteuer gehen können mit möglichst wenigen Verbindungen. Das ist ja auch, keine Ahnung, das fand ich auch so praktisch, jetzt als ich Star Wars geguckt habe, dass da Luke da bei seinem Onkel groß wird und dann, surprise, surprise, werden Onkel und Tante halt in einem Wusch schnell getötet.
Ja.
Das ist halt, dann musst du halt nur zwei Leute loswerden, damit der Held dann vor sich hin leiden kann und eine tragische Vergangenheit hat und dann eben losziehen kann, um sein Abenteuer zu bestehen. Das grenzt dann halt auch die Reihe an Figuren, die du loswerden musst ein. Mhm. Oder die du irgendwie aufräumen musst. Oder auch Herr der Ringe. Mein Frodos Eltern sind ja auch tot und der wird halt von Bilbo da großgezogen oder lebt dann bei Bilbo. Und mein Bilbo haut ab und dann hält halt Frodo auch nicht mehr viel im Auenland.
Mhm.
Überhaupt haben diese Figuren alle immer erstaunlich wenig Familie insgesamt, ne? Also,
ja.
Es gibt auch keine...
Es ist, ja, eben Familie musst du sonst erzählerisch irgendwie loswerden oder musst halt Zeit darauf verwenden, dass die sich irgendwie Sorgen um die machen oder auch einfach nur was wird aus denen. Also killst du sie mal weg.
Ja.
So wirst du die halt am einfachsten los. Also, oder so räumst du sie halt am einfachsten auf.
Ja, das stimmt.
Stellt euch vor, irgendeiner Heldenreise käme sowas wie, warte mal, du hast keinen Job, du ist langweilig und du willst jetzt in die Welt gehen. Ist das das Problem? Weißt du was? Warte, ich rufe eben meinen Kumpel an, bei dem ich arbeite. Du hast jetzt einen Job, bleib doch. Okay, cool. So.
Ja.
Es würde nichts passieren. Na, also das wäre ja auch noch ganz oft viel zu vernünftig. Ich glaube, Eltern würden da auch einen Realismus oder Verwandtschaft einen Realismus reinbringen, der fast unschlagbar ist. weil welche Risiken da teilweise eingegangen werden, die würden so nicht eingegangen werden einfach.
Ja, das stimmt.
Also das blöde Beispiel mit Vampiren nachts um die Häuser zu ziehen, ist zwar blöd, aber auch nicht total blöd, weil mein Vater hätte mich nötigenfalls, hätte er das Zimmer abgeschlossen, nicht, dass er das je getan hätte, aber ich weiß nicht, der hätte sich definitiv, und wenn er an der Haustür gewartet hätte, wenn diese komischen Leute mich abholen würden, so, ihr wollt also jetzt mit meiner Tochter raus, dann müsst ihr erst an mir vorbei und ihr kommt hier nicht rein und sie geht nicht mit euch raus, weil ihr seid mir einfach zu komisch und ich glaube, ihr seid kriminell und gefährlich. Mhm. So, und der hätte alles in Bewegung gesetzt, damit ich nicht rauskomme. So.
Das ist ja auch so ein ganz komisches Plotloch in Twilight, vor allem im zweiten Band. Das ist ja so ganz schrecklich, da wird ausführlichst beschrieben, wie Bella leidet, weil Edward sie verlassen hat. Gott. Und ich denke mir jetzt so, das ist das Beste, was passieren konnte, aber okay. jedenfalls, sie leidet und leidet. Und es ist tatsächlich so, ich weiß noch, wenn du dieses Buch da diese Stellen durchblätterst, dann siehst du dann, keine Ahnung, halt die so und so viele Seiten, auf denen nichts gedruckt ist, außer die Monatsnamen. Also ganz dramatisch, du musst da auch noch so blättern. Und sie verfällt dann irgendwie so eine ganz komische, ich würde sagen, depressive Phase. Hm. Und was ich mich da immer frage, wenn es irgendwie darum geht, ernsthaft, warum hat ihr Vater die Verantwortung für sie?
Hm. Ja.
Dem nervt sie dann halt irgendwann mal so ein bisschen, ja nee, magst nicht mal was mit deinen Freunden machen? Aber sorgt sich offenbar nicht oder tut nichts. Und das ist halt echt so ein Blottloch, weil dann doch lieber die Eltern wegkillen. Klingt so doof, aber dann das ergibt dann halt in der Struktur der Geschichte sehr viel mehr Sinn.
Ja, oder zumindest irgendwie zu erklären, dass, keine Ahnung, der Vater selber irgendwelche komischen Probleme hat, dass er das deswegen nicht hinkriegt oder so. Ne? Also das hätte ich ja als Erklärung auch noch irgendwie akzeptiert. Ja,
nur dass der Vater halt einfach nichts tut. Also der, weiß nicht, der ist, ich erinnere mich ganz dunkel an den, dass das halt so eine Figur ist, der ist irgendwie da und irgendwie lässt er Bella immer in Ruhe.
Ja, ich kann mich auch nur noch grob daran erinnern, dass die Mutter auch nicht viel besser ist, ne? Die mit ihrem komischen Football-Freund um die Welt zieht und...
Die Mutter hat einen an der Waffel, jetzt gemein gesagt. Das wird die ganze Zeit so dargestellt, ja, die Mutter ist das Kind, der ist irgendwie unreif und Bella ist die Erwachsene in dieser Beziehung. Ich so, okay, läuft. Gut, Mädel.
Ja, aber ich glaube, da ist halt auch echt das Problem, warum der Knackpunkt, warum viele sich dann immer auf diese Waisenkindergeschichte halt zurückziehen, weil dieser Konflikt zwischen Eltern und Kindern dann eigentlich wahrscheinlich schon mehr als genug Geschichte tragen würde, automatisch und ohne was mit der eigentlichen Haupthandlung zu tun zu haben.
Ja, gerade wenn die Kinder jung sind, also noch so Teenager.
Ich muss gestehen, ich glaube, das einzige Buch, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie haben zumindest sich die Mühe gegeben, so ein bisschen zu erklären, warum die Eltern so sind, wie sie sind, war jetzt tatsächlich in dem ersten Percy Jackson-Teil, den ich mir jetzt neulich mal irgendwie durchgehört habe auf Spotify, wo das ja zumindest so erklärt wird, dass, weil er ja ein Halbgott ist oder der Sohn eines Gottes, dass die Mutter sich dessen vollkommen bewusst ist und deswegen halt auch auf eine bestimmte Art und Weise auf ihn eingeht oder halt auch weiß, ich muss ihn da jetzt in dieses komische Camp da schicken, weil nur da können sie auf ihn aufpassen und da kann ihn keiner sozusagen was antun. Ne? Also, dass man dann versteht, okay, also er ist nicht von zu Hause, er musste nicht von zu Hause weglaufen oder so ein Kram. Und ja, der Vater ist halt ein Gott und der, ja, das ist sowieso das Weirdeste an dieser ganzen Geschichte, dass diese Götter sich nach irgendwie 5000 Jahren immer noch alle 20 Jahre mit einer Frau paaren müssen. Aber...
Hast du, ich erinnere nur daran, dass so in der griechischen Mythologie Zeus mit allem und jedem anbandelt, was ihm ungefähr unterkommt. Also mich wundert da gar nichts.
Ja, eigentlich müsste es auch Halbgott Steine geben und Halbgott Bäume.
Richtig. Wie war das? Moment. Leda heißt sie, glaube ich. Und der Schwan. Da verwandelt sich Zeus in einen Schwan, um mit einer Frau anzuwandeln.
Oh mein Gott. Oder in den Stier, um dann Europa zu bezirzen und so, ne?
Ja, genau. Oh Gott, das Nächste. Und irgendwann, es gibt auch eine Geschichte, Moment, ich glaube, es ist die sozusagen die Zeugungsgeschichte irgendeiner Nymphe, da verwandelt sich, glaube ich, Poseidon oder irgendwer in einen Gebirgsbach, während sie badet.
Ja, das ist auch ein richtig schöner Euphemismus für Geschlechtsverkehr, ja.
Ja. Okay. Ja,
ich glaube, das macht das aber deswegen, das ist das Einzige, wo ich dann bei diesem Percy Jackson-Buch halt dachte so, wow, und die Hauptfigur ist 12 Jahre alt und es ist für so Kinder auch in dem Alter geschrieben. Ja.
Ja, gut.
Ja, Märchen werden auch kleinen Kindern vorgelesen. Ja, gut,
ja, als Kind das nimmst du das alles auch anders wahr.
Aber nee, ich wollte gerade sagen, als Erwachsener hat das so ein bisschen so eine unfreiwillig komische Komponente, weil sie da irgendwie erklären, dass, ich glaube, es waren Zeus, Poseidon und Hades, also die drei mächtigsten Götter, beschlossen haben, sie zeugen jetzt keine Nachkommen mehr mit Menschen, weil die ja immer nur zu Krieg und Kämpfen und so weiter führen würden. Und der ganze Plot von Percy Jackson im ersten Buch zumindest nur irgendwie sozusagen existent ist, weil zwei von diesen Göttern diesen Schwur gebrochen haben.
Aha.
So, wo ich dann dachte, ach so, die hatten dann wohl Druck. So,
so viel Zeus zum Thema Keuschheit.
Ja, Zeus sticht wieder der Hafer, ja, genau. Er muss mal wieder los.
Okay.
So,
Keep it in your pants, Hafer.
Oh Gott.
So, es ist trotzdem ein super schönes Buch, ne? Also es ist, wie gesagt, auch ja, halt mega einfach verständlich und so weiter. Und diese ganzen griechischen Sagen werden da auf sehr bekömmliche Weise nochmal neu aufgelegt. Aber als Erwachsener denkst du dir halt echt schon so, ja, vor allen Dingen lebt ja Percy in einem Camp nur mit Kindern von Göttern sozusagen, also mit anderen Halbgöttern. Wo du denkst so, also die weiblichen Göttinnen sind jetzt, also die Göttinnen Athene und so, die sind auch alle nicht viel besser. Was das fleißige Zeugen von
jetzt
Nachkommen
angeht. Jetzt denk mal das weiter. Diese Götter sind alle miteinander verwandt. Und im Camp wandeln vermutlich auch die alle untereinander mal an. Das heißt, theoretisch sind da lauter Cousins und Cousinen zusammen. Ich lasse das mal so stehen. Badabum.
Dann vielleicht doch mal noch ein paar Eltern irgendwie umbringen.
Oh Gott, ja, das ist ja. ja.
Okay.
Entschuldigung, ich meinte natürlich, sie verschwinden lassen, auf ganz unauffällige Art und Weise.
Ja, nee, aber tatsächlich ist das dann ja noch bei Percy Jackson relativ schön gelöst, weil es im Grunde dieselbe Funktion erfüllt. Die Eltern sind sozusagen aufgeräumt, weggeräumt aus der eigentlichen Geschichte mit den Heldentaten, aber eben nicht, weil sie tot sind, sondern weil halt einer ist ein Gott und der andere kann halt, ist eben kein Gott und deswegen kann die Mutter halt da nicht in dieses Halbgöttercamp rein.
Es gibt auch Geschichten, wo das auch, wo das nicht sehr störend ist, für mich persönlich zumindest, was mit den Eltern passiert ist, finde ich zum Beispiel die Tribute von Panem, weil es die Lebensumstände darstellt, tatsächlich. Das Schicksal der Eltern von Katniss zeigt, wie schlecht es denen Gott geht. Der Vater ist ums Leben gekommen unter Tage. Ein großes Risiko, was sehr auch früher ein Riesenproblem war im Bergbau einfach, es heute auch immer noch ist. Gerade in ärmeren Ländern, die sich keine gute Absicherung leisten können. Und dass die Mutter deswegen einfach eingegangen ist, tatsächlich. Psychisch und körperlich mehr oder minder. Also quasi relativ abwesend ist im Leben ihrer beiden Töchter, die auch dadurch alleine auf sich gestellt sind. Woraus resultiert es Katniss, weil sie sich nicht gutes Essen oder Essen gut leisten kann, illegal jagen geht, sich dadurch Jagdkenntnisse drauf geschafft hat, die ihr dann später während der Spiele helfen, als Bogenschützin Sponsoren zu finden oder generell zu überleben draußen bei den Spielen.
Mhm.
Und da ist das eine ganz lange Kette, die ich finde, aber wirklich gut zusammenpasst. Da hatte ich nie das Gefühl, dass es, ja, convenient klingt so ein bisschen wie, naja, war jetzt ganz praktisch und so, hätte jetzt nicht sein müssen, aber hat die Dinge einfacher gemacht. Da ist es tatsächlich, da würde ich irgendwie schon sagen, irgendwie, dass die sinnigerweise das Schicksal haben, was sie haben und nicht anwesend sind, weil es tatsächlich vieles erklärt. Also da finde ich es ein positives Beispiel.
Ja, das ist auch echt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Eltern halt auch einen Einfluss auf ihre Kinder haben, ohne, also beziehungsweise den Plot der Kinder vorantreiben, ohne dass sie erstmal dafür sterben müssen.
Ja.
Mhm. Ne? Also zumindest was die Mutter angeht. Ja. Der Vater war ja dann nicht mehr da, aber ja. Ne, dass ja Katniss selber auch so Vertrauensprobleme hatte und sich nicht gerne auf Menschen einließ und so weiter, hatte ja maßgeblich was mit der Mutter zu tun und mit derer mentalen Instabilität, ne, weil die ja halt nicht mehr für sie da sein konnte.
Ja.
Deswegen, das fand ich eigentlich auch irgendwie bei Tribute von Panem eigentlich ganz clever gelöst, das stimmt.
Ja, und selbst würde ich jetzt auch gerade daran denken, Harry Potter. Ich meine, da ist es ja eindeutig sehr praktisch, dass die Eltern, für den Plot, dass die Eltern weg sind. Aber da fand ich es auch tatsächlich wieder ganz gut, weil es ist eben ein Gesamtbild wieder ergeben hat. Da hat sich eben vom Anfang des ersten Bandes bis zum letzten mit den Horcruxen und allem eben darüber ein Kreis geschlossen. Auch da gerade über Lily, dass die sich halt geopfert hat für ihren Sohn. Ich meine, da war das auch im Grunde dieses Klischee, aber dieses Klischee eigentlich ganz klug eingesetzt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man mal wahrscheinlich ganz, ganz, ganz genau hinschauen würde und sämtliche Subplots und so in Harry Potter auseinandernimmt, wirst du da wahrscheinlich ohnehin 300 Millionen verschiedene Tropes verbaut finden in irgendeiner Art und Weise. Von den plötzlichen Waisenkindern über den Comic Relief und so weiter und so fort. Also die werden da ja wahrscheinlich irgendwie alle mal auftauchen.
Ja, aber das ist ja nicht schlecht. An sich, das
Also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diese ganze Reihe so verdammt populär ist, weil sie einfach eine unfassbare Bandbreite anbietet.
Ja, und auch allgemein, deswegen finde ich es persönlich halt auch interessant, das Thema allgemein Tropes in sich, weil es gibt sicherlich Sachen, die einen persönlich nerven, es gibt Sachen, die einen aber verlässlich bei der Stange halten bei einer Geschichte, weil man Trope XY mag. Also es wird einem etwas serviert, das man kennt, wo man selber schnell entscheiden kann, ob mich die Geschichte packt oder nicht. Es ist tatsächlich ein gutes Mittel an sich und ich finde es gerade für Filmanalyse oder auch zum Beispiel, wenn man selber irgendwas Erzählerisches erschafft, also ob man jetzt selber einen Roman schreibt oder was weiß ich, einen Comic zeichnet oder sonst was, ganz cool, diese Tropes zu kennen und auch vergleichen zu können. Ich glaube tatsächlich, dass kein Trope immer schlecht ist, aber auch kein Trope immer gut ist. Man kann nur persönliche Bezüge haben, wo meistens eher das oder das der Fall ist, okay. Aber alles kommt ja aus dem wahren Leben irgendwo, ne? Also irgendwie spiegelt sich ja das wieder und hat auch auf gute oder schlechte Weise seinen Sinn immer wieder. Also Tropes sind das schon.
Ja, vor allem können Tropes einfach auch schöne Bausteine sein, um schön erzählte Geschichten zu produzieren. Es hat auch zum Beispiel, es kommt nicht von ungefähr, dass die diversen Bausteine und Tropes aus Herr der Ringe seit Tolkien halt immer und immer wieder von allen möglichen High-Fantasy-Geschichten kopiert werden. Das sind halt auch einfach, ich sag's jetzt mal, ja, Bausteine, Archetypen und Gott weiß was, die gut funktionieren, ist ja auch komplett okay. Also im Grunde fällt da ja auch die Heldenreise drunter, die ja auch immer und immer wieder bedient wird und die jetzt, die kannst du halt als Trope markieren, da kommt die Heldenreise vor, da kommt sie so vor, da so oder so, aber ist ja jetzt nicht per se schlecht.
Aber das ist das, man kann halt immer ewig drüber diskutieren, es macht totalen Spaß, leider Gottes.
Ja.
Ja, also ich weiß gar nicht, ich meine, das war auch in einem Buch, das ich mal gelesen habe, das den wunderschönen Titel hatte, The Storytelling Animal, wo es halt eigentlich grundlegend darum ging, warum Menschen sich überhaupt Geschichten erzählen. Man könnte es ja auch einfach lassen, ne, und einfach nur Informationen übermitteln. Aber dass tatsächlich das Geschichtenerzählen per se schon quasi fast so lange existiert wie die Zivilisation, das fand ich schon mal schon einen ganz spannenden Fakt. Und dass es halt eben auch seitdem bestimmte Erzählmuster gibt, die immer und immer und immer wieder auftauchen, weil sie einfach fast immer universal funktionieren. Also jetzt zum Beispiel mal das Thema Eltern-Kinder, diese Beziehung. Sind sie da, sind sie nicht da? Wie emanzipiert man sich von ihnen zum Beispiel? Das kehrt ja quasi in jeder Generation vom Neuen zurück. Das Gehirn des Menschen ist ja eh darauf veranlagt, halt sich selber sozusagen eine chronologische Geschichte zusammenzureimen. Aber dass gerade da der Reiz halt von überhaupt vom Storytelling halt herkommt, ne? Also dass Geschichten sozusagen Sinn stiften, wo halt reine Information nicht ausreicht. Und deswegen funktionieren halt Klischees finde ich ist so ein negatives Wort, ich bleib mal bei Tropes.
Ja.
Funktionieren Tropes einfach extrem gut als Bausteine, das stimmt schon.
Auch weil die halt manchmal schöne Motive und Werte vermitteln können, an die wir halt glauben wollen. Also keine Ahnung, ich mag auch total zum Beispiel grundsätzlich mal das Klischee eines übermächtigen, bösen Villains, der einfach nur abgrundtief böse ist. Das ist so ein klassisches High-Fantasy-Klischee eigentlich. Also keine Ahnung, Sauron zum Beispiel, der so übermächtig ist, dass keiner glaubt, dass die Helden den besiegen können. Und natürlich als Leser oder Zuschauer weißt du, weil du einfach die Genres kennst, du weißt, der wird am Schluss besiegt, aber der Held ist so unwahrscheinlich und so unterlegen, es glaubt eigentlich niemand dran und dann schafft er es doch. Und so dieses Gefühl, so, ja, du kannst es schaffen, so, wenn du dich nur anstrengst, das ist halt auch einfach, das ist ein schönes Motiv. Mhm.
Absolut. Wir haben auch ein paar schöne Motive aus dem Internet vorgegeben bekommen. Wir könnten die ja auch mal aufs Tapet bringen, glaube ich.
Heute bist du in Hochform, was Überleitungen angeht.
Ja, danke.
Ja, also nee, vorhin deine Star Wars-Überleitung war tatsächlich schön.
Ja, da habe ich mich auch ganz kleines bisschen richtig gut gefühlt. zurück zum Thema. Mhm. Ich überlege gerade, mit welchem man denn so schön anfangen kann, wo wir doch eben bei Sauerrand waren. Noch so eine grandiose Überleitung, weil nämlich Finlay auf Twitter meinte, sie steht total darauf, wenn es eine aussichtslose Schlacht gibt und dann im allerletzten Moment dann noch eine befreundete Armee oder irgendjemand anderes dann dazukommt, zu epischer Musik auf das Schlachtfeld reitet und den Tag rettet.
Oh ja.
Er ist wundervoll. Ah, ich liebe das auch. Das ist wunderschön. Weil dann kommt eben auch noch so, ist so richtig schön so, du denkst so, oh fuck, es ist alles am Ende und so. Und dann, ich glaube, Gandalf kommt da auch noch auf dem weißen Pferd angeritten. Mit den Reitern von Rohan hinter sich. Es ist himmlisch.
Ich mag dazu, aber dann würde ich den Geister-Armee-Move auch noch dazu führen, weil jedes Mal, wenn ich den dritten Teil mal wieder gucke, jedes Mal warte ich darauf, dass diese Geister-Armee da einfällt und einfach nur alles platt macht. Ja. Da sitze ich auch jedes Mal, jawohl. Ich weiß zwar, was kommt, aber das ist für mich halt auch so ein Deus Ex Machina-Ding, was auch total gut kommt. Und es ist so schön sauber und ordentlich und rum, alles weg, alles gewonnen. Yes.
Ja, vor allem, weil es ja auch dann oft dafür steht, dass irgendwie Differenzen überwunden werden und sowas. Und das ist einfach schön.
Ja, wobei ich glaube, bei Herr der Ringe ist es wenigstens noch so angelegt, dass es ist zwar der Deus Ex Machina am Ende, also es kommt plötzlich einer dazu und der Konflikt ist gelöst, aber eigentlich fast immer wird das vorher angeteasert. Ne? Also ich sag jetzt mal bei Gandalf mit den Reitern von Rohan, da ist ja schon klar, wenn der alleine wegreitet, okay, der organisiert da mal was.
Im schlimmsten Fall ruft er die Adler.
Ja, genau. Wenn nichts mehr geht, ruft er die Adler. Oder halt irgendwie mit den Geistern ist es ja auch so, dass ja extra Aragorn, Legolas und Gimli ja noch einen kleinen Umweg da durch den Berg ja irgendwie nehmen, um die halt irgendwie klar zu machen. Ne? Also es ist ja schon so, du weißt, dass sie kommen und umso mehr freust du dich darauf, dass es dann kommt. Das ist so ein bisschen wie bei unserer letzten Folge mit Diana, als sie endlich aufs Schlachtfeld geht.
Ah, so. Aber da fällt mir gerade ein, Wonder Woman hat auch so eine Szene, als sie da am Strand sind und die deutschen Soldaten Steve verfolgen. Da ist ja zuerst Diana mit Steve alleine am Strand und dann kommen die Amazonen angeritten, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist im Grunde auch so. Also, weil alleine wären die beiden ein klein wenig am Arsch gewesen.
Und es hätte auch bei weitem nicht so geniale Choreografien gesehen.
Wonder Woman, Liebe.
Gott, die waren toll.
Für alle, die es noch nicht bei der letzten Folge verstanden haben.
Das kann man. Aber auch Patty Jenkins Liebe, weil sie hat das auch mal grandios inszeniert. Mit dieser, gerade die Einschiebsszene. Aber egal, wir haben über Wonder Woman schon gesprochen. Was haben uns die Leute denn noch auf Twitter geschrieben?
Ja, genau.
Lina, du hast die Liste.
Vielleicht muss ich doch eins von Tasmins Geheimnissen ausplaudern, auch wenn sie gesagt hat, wir sollen es keinem verraten. Weil sie zum Beispiel das Klischee super findet, wenn zwei am Anfang sich sozusagen als Paar ausgeben müssen. Sozusagen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, um jemanden zu tarnen oder wie auch immer und dann am Ende sie aber natürlich die Liebe füreinander entdecken. Oh. Das ist ja auch gerne so ein YA-Klischee.
Oh Gott, ich glaube, ich kann mich Tasmin anschließen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Nicht, weil es Tasmin ist, um Gottes Willen, hallo Tasmin, nein, alles Gute. Sondern weil das tatsächlich auch, merke ich gerade, ich gucke in letzter Zeit ziemlich gerne Korean Dramas.
Oh mein Gott, ja.
Und da ist das total oft so, dass die irgendwie ein Fake-Paar sein müssen. Zum Beispiel Good Morning Call oder so. Gut, ich glaube, das ist jetzt sogar japanisch, aber wo die dann irgendwie zwei Schüler, und das geht halt gar nicht in dieser Gesellschaft, in einer Wohnung leben, ein Junge und ein Mädchen, und dann so tun müssen, als wären sie zusammen oder sogar verlobt. Und dann am Ende mögen sie sich halt doch und du sitzt da die ganze Staffel nur so, ja, jetzt, er hat's begriffen und sie auch und ja, oh mein Gott, und ja. Und man freut sich da voll. Scheiße, ja. Ich glaube, ich mag das auch. Mist.
Ich muss gerade echt dringend überlegen, wo mir das letzte Mal begegnet ist, weil ich finde es per se eigentlich auch immer schön.
Ja, Outlander.
Stimmt. Oh mein Gott, ich war so fixiert auf die letzte Staffel, dass ich das den Anfang schon vollkommen vergessen habe. Stimmt, die beiden.
Wobei es halt im Falle von Outlander auch schon wieder ein klein wenig rapey ist, sagen wir es mal so, zumindest in der Serie.
So, du meinst diese komische Szene, wenn er sie da verdreschen will, oder was?
Überhaupt, ich verstehe nicht deren Beziehung.
Ja, da bist du nicht alleine.
Ich bin da ein klein wenig irritiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nur dran liegt, weil ich nur die Serie gesehen habe. Das ist nämlich nicht so richtig mein Genre.
Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist es halt insofern mein Genre, weil ich halt auf Historienfilme und Bücher stehe, aber die kommen ja fast nie ohne eine Romanze aus. Ich sag nur die Tudors zum Beispiel.
Ja gut, die Tudors, also wenn wir jetzt von der Serie reden, das bietet halt auch viel Material. Also ist ja nicht so, als ob man nicht genügend Frauen gehabt hätte.
Ja, das stimmt. Ja, ach, so sechs Stück, das ist doch, kann man sich mal leisten im Leben.
Och du, geht immer.
Nee, bei Outlander ist es, glaube ich, so, also ich habe jetzt auch nur die ersten zwei Bände gelesen, ne? Also ich will jetzt mich demnächst irgendwann mal an den dritten dran machen. Und es ist auch, um es mit Aurelias Worten zu sagen, übelstes Guilty Pleasure bei mir eigentlich, weil es so viele Szenen gibt, wo Jamie einfach der, ich sag dann immer so, der tollste Kerl auf Erden sein soll. Also wo du richtig merkst, dass die Autorin total verknallt in ihn ist. Weil es gibt zum Beispiel im zweiten Band oder auch in der Serie ist es ja auch so eine Szene, wo er sich mit dem schottischen Prinzen da irgendwie in so einem Bordell treffen muss, weil der da ständig residiert und dann irgendwann morgens dann natürlich total zugedröhnt nach Hause kommt und Claire natürlich sofort denkt, dass er halt irgendwas mit einer Prostituierten angefangen hätte.
Natürlich.
Und dann er natürlich, nein, der edle Gentleman, der er ist, nur an sie gedacht hat und so. Und dann sitze ich da auch manchmal und denke mir so, oh Gott, bitte, er schießt mich. Oh Gott, trieft das gerade.
Ja. Also, das ist so. Aber dann schön die nächste Folge gucken und sogar das Intro skippen.
Ja, ja,
ne?
Genau. Ja, 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 ich sag ja, dass ich verstehe mich da selber nicht. Das ist wirklich, das spricht irgend so einen niederen Instinkt in mir an, glaube ich.
Ja, gut, wobei ich zugeben muss, dass ich Serie war so eine, okay, irgendwie gibt es da einen Hype drum. Gucken wir es mal beim Putzen-Serie von mir tatsächlich auch. Also auch so in Richtung Guilty Pleasure, weil mein, kann man schon mal gucken.
Mhm. Und wo wir aber bei triefenden Liebeserklärungen sind, auch da hat uns Mara geschrieben, dass sie das bei Cassandra Clare auch sehr schön findet. Das kann auch, es finde ich immer manchmal eine Inszenierungsfrage. Es gibt Filme, denen finde ich so kitschige Liebeserklärungen auch super. Im meisten ist es aber auch ein bisschen, bemüht.
Ja, es ist immer die Frage, was vorausgegangen ist. Es gibt so diese kitschigen Liebeserklärungen, die kommen, wenn irgendwie nicht erzählt wurde, dass sich tatsächlich eine emotionale Bindung zwischen den Figuren aufgebaut hat. Dann stehst du so da und denkst so, what? Geh weg. Und es gibt halt die, wo dann tatsächlich so das Hin und Her und das große Drama eines Paares erzählt wird. Und dann hoffst du die ganze Zeit schon drauf, dass es halt gut ausgeht. Und dann kommt so diese große Liebeserklärung, bei der sich einer entschuldigt. Und dann sagt der andere, ach, ich bin auch schuld. Und dann ist es halt schön. Wir sind alle schuld.
Wobei, da verstehe ich manchmal auch nicht, ich weiß total, was du meinst. Und es gibt Filme, in denen finde ich das total geil. Und es gibt Filme oder auch Bücher, wo ich dann denke, oh Gott, bitte, kommt schon. Ne? Also, weil oft basieren ja diese Liebeserklärungen, da geht ja meistens immer irgendeine Art von Missverständnis der ganzen Kiste voraus. Ne? Dass der eine dann denkt, dass der andere ihn doch nicht will und hast nicht gesehen. Ne? Oder wurde dann von irgendwie dem Bösewicht fehlinformiert oder. Ne? Also irgendwie sowas.
Wir können nicht zusammen sein, weil der Plot ist
genau. Ganz genau. Und manchmal ist das so hervorragend inszeniert, dass ich das großartig finde. Und manchmal denke ich mir so, ach, kommt schon. Ja. Wirklich.
Aber das ist auch so eine Sache, das ist ja auch ganz gern mit, oder zumindest, ich muss jetzt bei Cassandra Clare halt dran denken, das ist oft so eine Verbindung mit so einem dämlichen Liebesdreieck. Gerade zum Beispiel bei Cassandra Clare ist ja ist das so der Klassiker, ja. Einmal können die nicht zusammen sein, weil sie sich für Geschwister halten in City of Bones. Zum anderen steht auch noch Clary, heißt die Hauptfigur, Clarys bester Freund, Simon auf sie. So, und es gibt dann halt dieses nervige Liebesdreieck und dann muss dann halt irgendwann mal da geklärt werden, wer denn jetzt hier den Anspruch auf Madame Rotschopf hat.
Ja.
Damit Madame Rotschopf nicht selber entscheidet, ne? Das müssen die Männer unter sich klären,
richtig,
ne? Die Frau hat da gar kein Sagen oder so, okay.
Ja.
Ich habe das noch nie geguckt, ich muss fragen.
Guck mal, oh Gott, bitte, bitte, guck mal die Shadowhunter-Serie, es ist göttlich. Du musst sie als Komödie gucken.
Okay.
Also du darfst sie nicht ernst nehmen, zumindest ich kann sie nicht ernst nehmen. Ich gucke es immer als Komödie und lache mich scheckig dabei. Dann ist es himmlisch, weil es sehr, sehr schön alle möglichen Tropes aus dem Fantasy und gerade Urban Fantasy einfach vorführt. Und es ist himmlisch. Und natürlich ist der einzige gut aussehende beste Freund von Jace schwul. Weil der wäre sonst nämlich die nächste potenzielle Konkurrenz, aber der ist dann so aufgeräumt.
Weil man keinem Mann und keiner Frau auf dieser Welt zutraut, mal nur so befreundet zu sein. Ich weine wieder.
Sagen wir es so, der Plot um Alec, der eben schwul ist, der ist noch wieder relativ schön, weil sich das, zumindest die Serie, ziemlich ausführlich dem widmet, wie er sich eben in einen Hexenmeister verliebt und wie die Gesellschaft der Shadowhunters ihn da deswegen eigentlich ablehnt, auch sogar seine eigene Mutter. Und wie er sich halt trotzdem dann da zu dieser Beziehung durchringt und durchkämpft. Und es halt, das ist dann halt im Verhältnis sogar noch relativ nett gemacht, aber grundsätzlich diese Konstellation, Alec ist schwul, damit der keine Bedrohung für Jace ist. Also.
Ein sehr ähnliches Klischee hat es ja auch auf Twitter auf die Liste geschafft bei Kira, die ja geschrieben hat, sie findet der beste Freund als Love Interest ganz. Ich hoffe, sie meinte damit, dass sie es interessant findet. Genau, der beste Freund als Love Interest des Protagonisten / der Protagonistin. Wenn das halt wieder so im Rahmen des schrecklichen Liebesdreieckes ist, finde ich es meistens unfassbar scheußlich, wenn dann der beste Freund dann auch nochmal irgendwie an den Start kommt, eben weil, wie Steffi gerade sagte, was würde aus dieser Welt werden, wenn einfach nur Männlein und Weiblein miteinander befreundet wären. Auf der anderen Seite, ich habe Steffi schon damit in den Ohren gelegen, glaube ich, mit diesem Buch The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Da ist es nämlich auch so, dass es zwar zwei Typen sind, die da ineinander verliebt sind, aber das fängt auch als beste Freunde an und ich fand es einfach nur großartig. Das war auch so ein kompletter Fall von, die reden die ganze Zeit aneinander vorbei.
Ja, aber das ist auch ganz süß, ja.
Ja, ich halte mich eigentlich für echt unromantisch, ne? Aber das war wirklich, das war schön. Ach ja.
Also ich finde tatsächlich immer beste Freunde als Love Interest ganz schrecklich. Es ist immer so, dass ich, das ist, weil es nicht unbedingt, weil das der Love Interest ist, sondern klar, ich finde auch immer dieses, warum können Männlein und Weiblein nicht einfach mal befreundet sein? Ganz ehrlich, Leute, es ist jetzt kein so großes Ding. Aber ich finde es eigentlich meistens eher, weil das Problem dabei ist, bei solchen Liebeskonstellationen, bei dem Klischee ist, das ich immer habe, ist, dass die einfach nur nicht miteinander reden. Das macht mich wahnsinnig. Dass sie einfach es nicht hinbringt, einander zu sagen, was Sache ist. Himmel, Herrgott, Arsch und Zwirn, kriegt euren Scheiß auf die Reihe. Ich kann euch nicht mehr dabei zusehen.
Ja.
Es kommt darauf halt an, es ist ja in jeder Liebesbeziehung, die irgendwo gezeigt oder beschrieben wird, wie auch immer so. Es sollte halt irgendwie glaubwürdig sein. Ich glaube, das macht auch eine Menge aus. Letzten Endes, unterm Strich.
Ich glaube, ja, im Zweifelsfall sollten wir mal schauen, vielleicht haben ja die ein oder anderen Zuhörer Lust, uns dazu einen Kommentar zu hinterlassen oder so, dass wir irgendwie, allein über das Thema könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung voll machen, wenn die Nachfrage groß genug ist. Beste Freunde.
Über Liebesgeschichten.
Nein, über Love Triangles und beste Freunde als Love Interest.
Oh Gott, an dem Tag bin ich krank.
Oh Gott. Oh Gott, ja, ich auch. Du willst mich nicht ernsthaft dazu zwingen, romantische Filme zu gucken. Oh mein Gott.
Bitte dich, du hast Episode 2 überlebt, also du wirst auch noch.
Aber ich habe die ganze Zeit Anakin angeschrien. Oder wie mein Fernseher. Ich habe irgendwann das Fenster zugemacht, damit ich nicht meine Nachbarn nerve.
Ich kann es mir vorstellen.
Also, außerdem, Anakins Flirt-Skills sind unterirdisch. Also, nein.
Oh. Das war eine komplette The Script-Set-So-Sache.
Ja. Ist richtig.
Trotzdem überlasse ich das den Zuhörern, ob sie dazu was von uns hören wollen oder nicht. Im Zweifelsfall lade ich mir einfach zwei andere Leute in die Sendung
ein.
Nein, alles gut.
Oh, oh nein. Okay.
Nein, alles gut. Bevor wir aber weiter hier diesen Zug von den Gleisen fahren und
bevor wir hier vollkommen abdriften und es vollkommen weird wird und wir wieder über Xena reden.
Ja. Das hast du gesagt.
Oh, nee. Nicht das böse X-Wort. Nicht das böse X-Wort.
Ich weiß, aber hey.
Ich hab's nicht gesagt. Ich habe mein Versprechen gehalten. Yes.
Du hast es nicht gesagt, klar, aber...
Fahren wir mal den Zug in den Bahnhof ein.
Okay.
Und bringen die Sendung zu einem Ende. Wir danken allen, die bisher unserem Gespräch folgen konnten. Ihr seid stark.
Ihr kriegt einen Orden.
Genau, den Hell Yeah, Hell No Gedächtnisorden für fleißige Zuhörer, den dann noch jemand erstmal ins Leben rufen muss. Egal.
Beziehungsweise ganz kurz, ihr könnt auch das Wallpaper einfach bekommen, das wir jetzt neu online stellen.
Ganz genau. Wollte ich mich auch eigentlich gerade sagen. Egal. Wir haben unsere Cover von den Folgen jetzt als Wallpaper auch auf der Webseite. Da könnt ihr uns natürlich auch Kommentare zu dieser Folge hinterlassen oder wahlweise auf Facebook oder Twitter, was euch besser in den Kram passt. Und hoffen, wir hören irgendwie was von euch. Und ansonsten sind wir nächsten Monat, am zweiten Sonntag wieder da. Und ich würde sagen, wir sagen einfach Tschüss.
Tschüss.
Ciao.